jetzt also Post abgegangen. Merci vielmal, dass die Jugendnachwuchsförderung von Oberdiessbach auch gerade gekommen ist. Merci vielmal, Sven. Oh, du bist jetzt da der ganz grosse Nachwuchs hier. Mega cool. Dürfen wir das erleben hier? Ja, jetzt geht es ein bisschen ruhiger zu. Kannst du da gerade die erste Folie gehen, schau mal, ob es funktioniert. Wir haben ein kleines Problem mit dem Beamer-Teil. Wir haben bei uns daheim jetzt zwei Filme geschaut, so biblische Filme in dieser Serie, wo wir jetzt gerade haben, die Geschichte von Gott mit uns Menschen. Von der Schöpfung, jetzt sind wir zum Noah gekommen und jetzt haben wir letztes Mal Israel angeschaut, den Überblick von den Glaubensvätern bis zum Abraham und so weiter. Um einfach ein bisschen den Bogen können zu erleben, wir haben zwei Filme geschaut. Einmal war es der Noah-Film, ein ganz spezieller Film. Und letztes Mal haben wir Exodus geschaut. Und ich glaube, als wir die Filme geschaut haben, haben wir alle gemerkt, unser Glaube kann nicht auf Filme beruhen. Weil die Filme einfach nicht gestimmt haben. Irgendwo an vielen Punkten hat das mit der Bibel nicht übereingestimmt. Und unser Glaube fußt auf dem, was in der Bibel steht. Und darum graben wir uns auch in die Geschichte rein, dass wir das checken, um was geht es eigentlich in der Bibel. Also nicht aus den Filmen. Und wenn wir jetzt so regelmäßig, oder wenn wir mal eben, viele von euch haben das vielleicht schon gemacht, sagen, ja, jetzt will ich, das neue Jahr ist jetzt schon vorbei zwar, aber jetzt will ich wieder mal so richtig Bibel lesen und dann fangen wir an, 1. Mose. Und die ersten paar Kapitel sind auch mega spannend, oder? Mir geht es einmal so. Und der Abraham ist auch noch. Können wir auch noch lesen und nachher irgendwann ab Kapitel 25, wo sie dann in der Wüste sind und da wird beschrieben, wie sie da so eine Stiftshütte bauen und dann wird das im Detail beschrieben. Dann habe ich schon erste Phasen von, ich gebe auf, wenn wir nicht etwas anderes lesen, was einfacher ist. Und spätestens aber, wenn ich dann im dritten Buch Mose lande, und dort anfangen über die Opfer und all die Priester und jedes Detail. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dann verwerfe ich manchmal das Handtuch, weil das ist einfach sehr happig zum Lesen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es ist ein riesiges Thema, das Thema Opfer in der Bibel. Also können wir irgendwo nicht drum herum uns Gedanken machen, was ist eigentlich das, was soll das, was ist die Bedeutung von diesen Opfern, also das geht nachher durch das ganze Alte Testament, die sind dauernd am Opfern und es geht immer wieder um Opfer und im Neuen Testament auch Opfer, Opfer ist so ein Wort. Und bevor wir jetzt da drin gehen, was, dass man sich ein bisschen versteht, was das bedeutet, einfach zuerst mal vielleicht der Begriff Opfer. Heute, jetzt, was kennen wir für Wörter, wenn wir jetzt mit Opfer zu tun haben? Hat jemand eine Idee in unserem alltäglichen Gebrauch, wo wir Opfer so brauchen?
Verzicht.
Als Verständnis von Verzicht, ich opfere, genau. Ja?
Ja, einfach
dort,
wo wir uns als Opfer führen,
weil
es
ein Schiss, genau, dann nehmen wir auch, wir sind Betrugsopfer. Okay, Selbstopferung. Genau, ja, okay. Dann Verkehrsopfer, habe ich noch gedacht. Gibt es Kriegsopfer, Missbrauchsopfer? Da gibt es immer Täter und Opfer. Manchmal sind Täter, Opfer und Täter. Und das mischt sich immer wieder. Also Opfer, dann denken wir vielleicht auch an Opfer, wenn wir manchmal Fernsehen schauen, dann sehen wir hinduistische Menschen, die daheim in der Stube einen Altar haben für ihre Götter, mit so Räucherstäbchen, und die opfern dann Essen, Reis, diesen Göttern, weil die ja Hunger haben, die müssen ja auch etwas zu essen haben. Und das ist wirklich so, dann opfert man denen das, was das Essen vom Tisch weg. Eben solche Bilder kommen mir so in den Sinn. Und dann haben wir das schon gehört, vielleicht einen anderen Zugang. Denk mal darüber nach, für was bist du bereit, etwas zu opfern? Also wenn, ich habe einfach gelernt im Leben, wenn ich etwas will erreichen, wenn ich etwas will auf die Beine stellen, etwas Größeres oder etwas, dann kostet es ein Opfer. Oder? Meistens flutscht das nicht einfach so raus. Ja, wir merken es jetzt hier in der Gemeindegründung in Köniz, das kostet Opfer. Ja, und das Opfer, das wir jetzt vielleicht bringen, ist, dass wir mithelfen oder mehr noch geben und mehr. Und das kostet mir nicht so ein Opfer. Ja, aber hier eben jetzt Technik in den Griff überzukommen, heute mit der neuen Technik oder jetzt der Beamer, der die ganze Zeit ausgeht, jetzt ist er noch da, das kostet Opfer. Ja? Aber für was sind wir bereit, Opfer zu bringen? Wenn wir heute schauen, sind viele Menschen bereit für ein Sixpack, eine tolle Figur, mega viel Opfer zu bringen. Und die Opfer für das, für unsere Ernährung, für unsere Figur, die sind heute absolut akzeptiert. Ja. Je mehr Opfer du für deinen Körper bringst, umso besser stehst du da in deiner Gesellschaft. Im Moment ist das so. Das sind Opfer, die man bringt. Oder wir sagen ja manchmal eine Formulierung, er oder sie hat auf dem Altar vom Erfolg oder der Karriere die Ehe geopfert oder die Familie geopfert. Ja. Und da brauchen wir sogar so ein Bild aus der Bibel. Man hat vom Altar, von der Karriere, die Familie geopfert. Und auch das Opfer, würde ich sagen, ist heute gesellschaftlich noch ziemlich akzeptiert. Egal Familie, egal Ehe, Hauptsache du hast ein tolles Business aufgebaut, bist erfolgreich in dieser Welt. Also der Begriff von Opfern. So, und jetzt die Frage wirklich, für was bin ich eigentlich bereit, etwas zu opfern in meinem Leben? Zum Beispiel haben wir gedacht, dass meine Beziehung zu Judith besser wird oder gleich gut bleibt. Bin ich bereit, etwas zu opfern? Und da kommen wir dem Begriff ein bisschen auf die Spur. Das kostet mich etwas, oder? Meine Frau hat ja schon mal gesagt, ich will immer spazieren gehen, oder? Ah, das hat einfach noch nicht geändert, immer noch. Also ich bete jedes Jahr, Herr, ändere sie, dass sie nicht spazieren will. Und dann opfere ich mich halt. Oder? Es kommt aber bei der Judith nicht so gut an. Will ich das Opfer, oder? Ja. Letztes Jahr, als ich da in Wien war, ist mir ein Bild über den Weg gelaufen, wo das alttestamentliche das alttestamentliche Ding von Opfern aufnimmt. Und zwar Fitnesscenter hier. Und ich staune, obwohl man weit weg ist von einem alttestamentlichen Glauben oder von dem, was wir heute anschauen, sind die ganz nah in der Bibel. Ja? Wir haben den Tempel und du bringst das Opfer. Es akzeptiert das Opfer. Und jetzt, wenn wir eben in die Bibel ein bisschen reingehen, zu dem religiösen Begriff Opfern, der in der Bibel vorkommt. Und da stelle ich mal eins fest, dass viele Leute die Meinung haben, Christsein ist ein opfervolles Leben. Ja, also, wenn ich Christ bin, an Gott glaube, dann musst du alles Mögliche dem Gott opfern. Ist das so? Was, nein. Ja, da gehen wir jetzt auf die Spur. Und jetzt zeige ich euch einen kurzen Ausschnitt oder einen kurzen Überblick über die Stiftshütte und so ein bisschen, wo wir jetzt reintauchen, um dem Opfergedanken von der Bibel auf die Spur zu kommen. Ja, da habt ihr jetzt eben den Ausschnitt gesehen, wo ich immer stocken bleibe, wenn ich fortlaufe und Bibel lese. Wenn das beschrieben wird, jedes Detail von dieser Stiftshütte, sagt man dem, wo aufgestellt worden ist, in dieser Wüstenwanderung das erste Mal. Und wir sind letztes Mal ein bisschen verblieben bei dem Josef eigentlich, der vom Jakob hergekommen ist und dann auf Ägypten gekommen ist. Und durch eine Phase von Gott ist das ganze, die ganze Familie von mir. Und sie sind dann versklavt worden. Und dann kommt die Geschichte von Mose, die 10 Plagen und so weiter. Und sie haben sich dann auf den Weg gemacht mit dem ganzen Volk durch die Wüste. Und dann hat Gott ihnen eine Anweisung gegeben, eben ganz genau beschrieben, wie das soll aussehen. Und ich habe es euch letztes Mal gesagt, das Alte Testament ist wie ein Bilderbuch. wo uns geistliche Prinzipien sichtbar macht und auch sichtbar macht, wer Gott ist und wer Mensch ist. Und das ist ganz besonders in dem Teil von Stiftshütte und in dem Ort von der Begegnung. Sie sind dann eben durch die Wüste gezogen und dann hat Gott irgendwann einmal den Befehl gegeben, 2. Mose eben 25, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne, genau nach dem Plan, den ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, so sollt ihr es machen. Und dann kommt die Beschreibung. Wirklich bis ins Detail wird alles beschrieben und wir sehen das in dem Vers, was die Grundabsicht von Gott ist in der ganzen Bibel. Ich möchte mitten unter euch wohnen. Ich möchte nicht eine Randfigur sein in eurem Leben. Ich möchte irgendwo so, sondern ihr habt das im Film gesehen, die Stiftshütte, das Heiligtum, das ist mitten drin im Volk. Und wenn wir das so sehen, dann merken wir, wow, das ist wirklich die Grundabsicht Gottes. Er möchte bei uns wohnen. Er möchte Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Er möchte keine Randfigur haben. Sie. Und jetzt dann sehen wir da, dass aussen dran so Opferstätten hat und einen Eingang und abgehackt ist. Und dann gibt es das Zelt von der Gegenwart Gottes. Und das war aufgeteilt in zwei Bereiche. Das Heiligste. Und dann gibt es einen Vorhang, und ihr da gesehen, so blau-rot, ein Vorhang, der das Allerheiligste abtrennt von dem Heiligen. Und dort drinnen war die Bundeslade. Und in dieser Bundeslade, das mit den Engeln, es war drin, es war der Aaronstab dann später drin. Und in dieser Bundeslade, in diesem Heiligtum, ist Gott erschienen. Und kein Mensch konnte dem Gott begegnen. Und darum die Regeln, wie wir uns vorstellen. Aber das will uns etwas sagen. Das will uns etwas sagen über Gott. Es hat Leute gegeben, die Regeln gebrochen haben im Alten Testament. Die haben selber ein bisschen Religion spielen. Die haben gesagt, ja komm, wir machen das ein bisschen anders, als es Gott vorgeschrieben hat. Und die sind fürchterlich von Gott bestraft worden. Und das kann man heute lesen und da kann man es fast nicht verstehen, aber wenn ich das lese und wenn ich mir das vor Augen führe, dann kommt mir eine ganz grosse Ehrfurcht vor dem heiligen Gott über. Ja, das, was für uns in der heutigen Zeit vielleicht ein bisschen abhanden gekommen ist manchmal, dass wir eine Ehrfurcht haben vor Gott. Dass es ein mächtiger, heiliger Gott ist, wo eben, der hat nichts von dem bestehen, ohne dass die Regeln ganz pingelig genau ein gehalten worden sind. Wir gehen heute manchmal mit Gott, wir denken einfach so ein bisschen locker um. Das ist unser Kumpel, das ist unser Freund. Ist er auch. Aber der Teil von der Ehrfurcht, den man da erlebt, im Alten Testament, wo uns das will aufzeichnen, Gott ist ein ganz heiliger Gott. Und dann haben die Opfer gebracht. Und da kommen wir jetzt drauf. Und das ist für uns vielleicht schon sehr befremdend, weil wir nicht in einem Kulturkreis aufgewachsen sind, wo das gang und gäbe ist. Damals war es gang und gäbe, dass die Völker irgendwelchen Götter Opfer gebracht haben, bis zum Menschenopfer. Ja, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ja, Gott hätte die Menschenopfer verboten, aber das war total in ihrem Denken drin. Und jetzt haben die Tiere geopfert. Unter anderem auch Essen geopfert. Und bei den Tieren war es so, dass die Tiere absolut reine Tiere müssen, die besten Tiere müssen geopfert werden. Also da hat man nicht einfach nur gesagt, ja, du, ich habe da noch so ein Schaf, das hinkert ja sowieso und ja, das können wir eh nicht brauchen. Das opfern wir jetzt noch Gott, sondern Gott hat vorgeschrieben, einfach das Beste aus deiner Herde muss geopfert werden. Fehlerlos, weil es eben ein heiliger Gott ist. Und auf das gehen wir jetzt ganz kurz ein. Wenn man das gesehen hat, wie die Stiftshütte da steht, da ist jetzt so eine Aufzeichnung, in der Mitte war das Heiligtum, die Stiftshütte, und rundum ist das Volk Israel genau nach Stämmen und genau nach Ordnung rundum gewesen. Und immer wenn ich, haben wir schon bei den Schöpfungen so gesagt, wenn ich das anschaue, dann denke ich immer, Gott war kein Chaot gewesen. Gott ist ein Gott von der Ordnung, heisst es ja auch im Neuen Testament einmal. Er hat sehr ordentlich alles so ja, rund um das Zelt angeordnet. Dann gibt es das Opfer, das stellvertretende Blutopfer, eben fremd für uns. Wenn jetzt in diesen ganzen Vorschriften, wie man Gott kann begegnen kann, alles zum Ausdruck kommt, dass nur das Perfekte, das Fehlerlose Gott kann begegnen, dann ist uns auch schon klar geworden in dieser Serie, dann kann kein Mensch Gott begegnen. Weil wir alle nicht fehlerlos sind, weil wir alle irgendwo etwas haben, was nicht gut ist. Und also hat Gott ein Mittel gesucht oder aufgezeigt, mal angefangen aufzuzeigen, um das Unperfekte zu decken. Das Mittel in der Bibel ist das Blut. Und jetzt könnte man sagen, ja, warum denn das Blut? Ja, warum jetzt genau das? Das ist einfach der höchste Preis, den es gibt. Um das Heilige gerecht zu werden, muss der höchste Preis gezahlt werden. Also nicht mit Geld, sondern mit Leben. Und das war ein stellvertretendes Opfer, das gebracht wurde. Also sagen wir mal, da gibt es x Fälle in der Bibel. Einer hat irgendeinen Mist gebaut, sagen Sie mal, ist fremd gegangen oder etwas gestohlen oder so. Und er war eine bewusste Schuld gewesen, hat er Vergebung gebraucht für die Schuld. Und statt dass er mit dem Leben bezahlt hat, sondern ist der Preis, sagen wir mal, ein Tier gewesen, ein Lamm oder ein Rind. Und wenn er das geopfert hat, ist das gesühnt worden und Gott hat vergeben. Und man konnte weitergehen. Wäre das heute auch noch praktisch? Vielleicht manchmal hilfreich, gell? Wenn wir irgendeinen Mist bauen, dann gehen wir manchmal so locker drüber hinweg. Ah, Gott vergibt mir schon. Hey, wenn ich jedes Mal, wenn ich irgendwo bewusst etwas oder auch unbewusst merke, Mensch, jetzt habe ich wirklich verstoßen gegen das Gebot. Das wäre für mich vielleicht noch heilsam, wenn ich 500 Stutz herblättern für ein Tier. Ein Geiss, das war viel wert gewesen, oder? Würde es vielleicht nützen beim nächsten Mal, dass ich sage, oh nein, mach es eigentlich mehr, das kostet zu viel Geld. So ist ja auch das Opfersystem im Verkehr, unserem Strassenverkehr aufgebaut, oder? Ich meine, das ist auch ein Opfer, oder? Und das hat genau die gleiche Bedeutung. Ich fahre durch Könitz. Könitz ist ja sehr ein angenehmes Ding bezüglich Verkehrsbussen. Hat sehr viele Möglichkeiten, das zu überschreiten hier. Und du machst das, dann kommt eine Rechnung. Du bist 10 Kilometer zu schnell gefahren, dann kommt eine Rechnung. 100 Stutz oder 120 Stutz. Um das wieder gut zu machen, muss ich es einfach zahlen. Dann ist das gesühnt, dann ist das hergestellt. Und so funktioniert das Prinzip bei diesen Opfern. Ja, es wird etwas falsch gemacht. Ich habe einen Weg, also jetzt nicht gerade 100 Stutz zahlen, jetzt da im Alten Testament, ich zahle mit einem Tier. Es ist auch mit Tauben gegangen, es ist auch mit Speisopfer gegangen, je nachdem, was es war. Und es ist wieder hergestellt zwischen mir und Gott. Warum hat Gott das so kompliziert gemacht? Eben zum uns zeigen, das ist ein heiliger Gott. Zum uns zeigen, das ist nicht ein Gott, wo wir einfach können, wie jetzt zwischen uns Menschen so schnell, sondern das ist ganz, ganz ein heiliger Gott. Und es ist stellvertretend ein Tier gestorben für das, was ich falsch gemacht habe. Und das ist eine ganz grosse Symbolik. Und wenn ihr das wirklich mal studieren wollt, die Opfer, dann sehen wir hinter jedem Opfer, und ich habe da so ein Blatt gemacht, wo ihr die verschiedenen Opfer, sind noch nicht einmal alle drauf, aufgelistet habt, also das Brandopfer, Sündopfer, Speisopfer, Friedensopfer, Schuldopfer, da gibt es noch das Dankopfer, das Hebopfer, es gibt noch einige Opfer mehr, aber es sind so die wesentlichen. Und wenn ihr dann mal Zeit habt, dann leset mal die Bibelstelle, vielleicht aus dem Neuen Testament, um das zu begreifen, was die Bedeutung ist. Eben zum Beispiel beim Brandopfer, das vergesse ich nie mehr, als ich das gelernt habe, da hat man das ganze Rind gegeben und es ist ein Beispiel von ganzer Hingabe an Gott, völlige Weihe. Und dann haben wir den neutestamentlichen Bezug. Und auf den komme ich jetzt. Und so hat es einen Tag gegeben. Und der ist im 3. Mose 16 aufgeschrieben. Ein Tag, das ist der höchste Fuhr, der grosse Versöhnungstag. Und an dem einen Tag hat eben der Priester können, der hohe Priester von dem Heiligen ins Allerheiligste hineingehen und dort Buß tun für die Sünde vom ganzen Volk. Und da hat eine ganz spezielle Handlung gehabt, eine zentrale. Das ist eben der Versöhnungstag, der Yom Kippur. Und es hat eine ganz spezielle Handlung gegeben. Man hat zwei Böcke genommen. Und dann hat man bei diesen zwei Böcken hat man es losgeworfen. Welcher Bock ist es jetzt? Welcher ist der Sündenbock? Das brauchen wir heute auch noch in unserem Strafbock. Einer ist der Sündenbock. Und der Bock war der Sündenbock gewesen. Und ganz kurz erklärt, es wird viel komplizierter, ist natürlich beschrieben auch, hat der hohe Priester dann dem Sündenbock die Hand aufgelegt und hat die ganze Sünde vom Volk auf ihn gelegt. Ich habe das mal gemacht, bei einer Predigt über den Sündenbock, habe ich wirklich zwei Geissböcke in Gottesdienst genommen. Die haben wir nachher noch auf die Bühne geschissen, aber das habe ich jetzt hier nicht gemacht, ja. Aber jedenfalls ein Geissbock hat er genommen, oder ein, sondern eben der Sündenbock, hat auf den die Schuld drauf tut. Und dann heisst es, habe ich das da aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht aufgeschrieben. 3. Mose 16. Sagt es, dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie auf den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage, und man schicke ihn in die Wüste. Das ist der Sündenbock gewesen. Einmal im Jahr hat das geklappt. Dann hat man die rausgeschickt und der Sündenbock ist weg gewesen. Das ist ganz kurz erklärt, die ganz grosse Symbolik von dem Sühne, von dieser Vergebung, die Gott uns zuspricht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das war eine riesige Geschichte. Das war ein riesiger Betrieb. Aber Gott hat einfach aufzeigen, lass ich dich, bin so heilig. Nichts kann wirklich bei mir in meine Gegenwart kommen, wenn das nicht ein Weg ist, eben durch Sühnung, durch Vergebung. Und das ist bis heute so. Und wenn wir jetzt den Rotfaden durch die Bibel behalten, dann hat es ja sehr viel mit dem Neuen Testament zu tun. Es gibt da eine Bibelstelle vom Johannes, im Johannesevangelium, wo der Johannes, der Täufer, wo Jesus kommt, sich Gott taufen lässt, und dann merkt der Johannes sofort, jetzt kommt die Person, wo das alles wird auflösen. Würde das alles zur Vollendung bringen. Und ihr seht, dass der Johannes sagt, wo er Jesus sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und ihr seht ein Bild vom Iseltheimer Altar. Es kommt jetzt gerade wieder. Und dort drauf ist der Johannes, der Täufer, dargestellt, der mit einem ganz grossen Finger, weil er eben auf den zeigt, auf Jesus zeigt. Das ist Gottes Lamm. Das ist jetzt das perfekte Opfer, das perfekter nicht sein kann. Und das löst die ganze Geschichte auf. Ja, jetzt hoffe ich, es kommt jetzt. Ja, das kommt jetzt gerade wieder. Also ich nachher weiter. Wir haben eben da ein Zeug mit dem Beamer. Johannes 19,17. Lesen wir mal mit den Hand. Und dort heißt es, wenn wir jetzt nochmal den Sündenbock vor Augen haben aus dem Alten Testament, da heißt es von Jesus bei der Kreuzigung, sie nahmen ihn aber. Und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte auf Hebräisch Golgatha. Und der Sündenbock im Alten Testament hat Sünde rausgetragen aus dem Volk. Und Jesus, das perfekte Opfer, also von Jesus heisst, dass er keine Sünde gemacht hat. Dass er Gott war auf dieser Erde. Er selber hat den Preis gezahlt am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünde. Hat die rausgetragen an die Golgatha-Stadt. Er hat gesagt, ich nehme euch die Sünden alle weg. Also jetzt braucht kein Opfer mehr, weil es ein Opfer gegeben hat, wo Jesus Christus heisst. Seitdem ist das Opfer vorbei. Opfer zählt nicht mehr solche Tieropfer, sondern Gott selber ist für unsere Sünde gestorben. Ja, das ist der Inbegriff vom religiösen Opfer. Und das heisst also, was braucht es jetzt noch? Es braucht eigentlich, dass wir das Opfer annehmen. Und das ist ja manchmal auch ein Opfer. Wer will denn schon so etwas annehmen? Wir wollen aber lieber das selber erarbeiten, ja, dass Gott uns wieder gern hat. Dabei ist Jesus am Kreuz gestorben. Das heisst, ich muss einfach annehmen, das Opfer, das Jesus für uns tun hat. Aber zu begreifen, wie gross es ist, brauche ich das Alte Testament, zum begreifen, was für eine Sache das ist, warum das Gott am Kreuz hat müssen sterben. Und jetzt hat Goni eben gesagt, als ich gesagt habe, ja, ist jetzt Christsein so mit einem Opfergeschmack in Verbindung? Hast du gerade Nein gesagt, oder? Ja, das stimmt. Nein, wir Christen sollten wirklich die fröhlichsten Menschen auf diesem Planeten sein. Ja, Gott selber hat das Opfer gebracht, dass wir beim Vater im Himmel angenommen sind und Halleluja. Wir können nichts dazu beitragen. Jesus hat alles gemacht. Und trotzdem, das wäre zu begreifen, was der Preis von Gott war, dass er selber am Kreuz gestorben ist. Das war ganz ein hoher Preis. Und dort hat er alle Schuld auf sich genommen. Und wir können sie ihm geben und er dreht sie von uns weg. Und wir haben Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, ohne etwas drin. Jetzt trotzdem noch sollte ich bringen. Ah, unser Leben. Römer 12, meinst du? Genau. Also wir müssen nicht mehr die Opfer bringen, dass wir bei Gott angenommen sind. Das hat Jesus ein für alle Mal, da haben wir auch die Bibelstelle da drauf auf dem Blatt, wo das steht, ein für alle Mal hat er das gemacht und das langt für hinten raus. Ja? Und jetzt sagt zum Beispiel Römer 12, 1, schreibt der Paulus, ich ermahne euch, also ich habe einen Zeigefinger, ich ermahne euch nun Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer. Also, dass wir sagen, eben, ich glaube, wir Menschen bringen erst den Opfer, wenn wir ein Ziel sehen, wo uns wert ist, etwas zu opfern. Und das heisst, zu begreifen, was Jesus für mich getan hat, ist es der Wert, mein Leben ihm zu geben. Und das heisst, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, ich weihe mein Leben Gott, weil er alles für mich gegeben hat. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Wir lesen auch 1. Petrus 2, 5, habe ich da drauf. Den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 1. Petrus 2, 5. Und auch hier, also da redet er der Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also das Opfern gegenüber dem Himmel hat aufgehört, weil er alles gedreht hat. Aber wir geben uns her und opfern öffnen. Ja, das, was ich jetzt mache als Musiker, als Techniker in der Küche und weiss ich überall, ist ein geistliches Opfer, das wir bringen. Ja. Und das machen wir aber aus Freude, nicht mit einem Opfergedanken. Ja, das ist dann manchmal in Verbindung mit Christen, alles tun, damit wir gerettet sind und angenommen, dass uns alle Sünden vergeben sind. Und jetzt bin ich gestern im Migros gsi und habe mich gefreut, dass die solche Osterlämmer verkaufen. Gell? Das ist, glaube ich, nichts mit Grußkarte. Mit Cumulus oder so, nein, frohe Ostern. Das Opferlamm hat irgendwo noch überlebt, neben den Osterhasen und neben den Eiern. Mit dieser Sinnbildlichkeit, die ich euch heute erklärt habe, dass das Lamm geopfert ist für uns. Und Jesus, von ihm eben, wird gesagt, das ist das Lamm Gottes. Und das Abendmahl, was wir jetzt miteinander nehmen, verstehen wir auch nur in diesem Zusammenhang. Ja? Ich sehe hier in diesem Bild nochmal, in diesem Altarbild vom Iseltheimer Altar, einen Grossausschnitt von dem Opferlamm, wo das Blut in den Kelch fließt. Und im Neuen Testament, 1. Korinther 11, steht über das, was wir da symbolisch nehmen als Christen, das Abendmahl. Das ist mein Leib und das nehmen wir als Brot zu uns, zum Verstehen. Nicht das Tier ist gestorben, Gott selber ist gestorben. Das ist mein Leib. Und machen das immer wieder zu meinem Gedächtnis, denken immer wieder daran, was es Gott gekostet hat. Und dann auch der Kelch, also das Blut, das vergossen worden ist. Das perfekte Blut zur Vergebung der Sünde ist geflossen. Nicht das Blut von fehlerhaften Lämmern, sondern das perfekte Blut. Und das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und da möchte ich euch jetzt einfach einladen. Vielleicht habe ich es geschafft, unter Schweißausbrüchen das Thema irgendwo euch weiterzugeben, dass ihr versteht, was es Gott gekostet hat und warum das im Alten Testament so wirklich verrückt ausgeschmückt ist. Und ich lade euch ein. Ja, kannst du mir es geben? Ich lade euch ein, an den Tisch zu kommen. Und ja.